hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, eigentlich einer, ja, Erweiterungsfolge zu dem Thema übermäßiges Weinen eines Babys. Denn da gibt es, glaube ich, noch einiges, was wir heute in der folgenden Folge nochmal genauer unter die Lupe nehmen sollten. Wir hatten uns in der letzten Folge so ein bisschen darüber ausgetauscht, dass wir ja nicht mehr von dem Schreikind, von den 3-Monats-Koliken sprechen wollen, sondern wir hatten einen neuen Begriff dafür, ein bisschen etabliert, und zwar den Begriff der frühkindlichen Regulationsstörung. Und dass es dafür ganz unterschiedliche Gründe gibt, von natürlich Unruhe im Bauch, aber auch, dass das durch den Charakter und die Persönlichkeit des Kindes zum Ausdruck kommen kann. Fehlende Eltern-Kind-Interaktionen, Schwierigkeiten und Störungen beim Füttern, Schlafprobleme könnten auch eine solche Regulationsstörung nochmal verschärfen, aber auch eine Frühgeburtlichkeit. Und wir haben auch nicht außer Acht gelassen, dass es unter Umständen auch bei körperlichen Diagnosen, also nicht jetzt immer nur abtun und sagen, ja, wird schon immer alles irgendwie im grünen Bereich sein, sondern wir sollten da auch genauer hingucken, ob vielleicht auch wirklich eine Diagnose vorliegt. Wir haben des Weiteren darüber nochmal nachgedacht, was sind denn so die eigentlichen statistisch gesehenen Schlaf- und Wachphasen eines Kindes im ersten Lebensjahr. Und da hatte ich genannt, dass man so von 13 bis 15 Stunden pro Tag im ersten Lebensjahr ausgeht. Wie diese Wach- und Schlafphasen verteilt sind, ist von Kind zu Kind sehr individuell zu sehen. Es gibt Kinder, die schlafen die Hauptzeit in der Nacht. Dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass das Kind noch 4 Stunden Mittagsschlaf macht, auch wenn es vielleicht erst 9 Monate alt ist. Ne? Also da muss ich Abstriche machen. Da denke ich auch, manchmal sind Erwartungen von Eltern irgendwie ein bisschen falsch. Also dass sich das eben verteilt über diese 24 Stunden. Wir hatten dann des Weiteren auch noch über die ja immer wieder auftretenden Unruhephasen, die meistens zwischen 17 und 22 Uhr liegen, gesprochen, dass Kinder vor allen Dingen nachts und am Wochenende, weil da unser Nervenkostüm natürlich auch ein anderes ist, in Kliniken und bei Kinderärzten vorgestellt werden und dass es vor allen Dingen Erstgeborene betrifft oder erste Kinder, weil natürlich auch hier so eine große Unsicherheit der Eltern besteht. Was ich auch oder was heute auch noch mal so eine Rolle spielt, dass jedes 5. bis 7. Kind im Alter von 2 bis 3 Monaten unter so eine frühkindliche Regulationsstörung fällt und damit auch ein erhöhtes Weinaufkommen in dieser Zeit zu beobachten ist. Dann haben wir uns noch so über ein Schreitagebuch ausgetauscht. Das heißt, es war nochmal wichtig, wenn man jetzt Ärzte, aber auch du deine Hebamme nochmal im Besonderen aufsuchst, dass du dann wirklich nochmal notierst, wie viel schreit mein Kind eigentlich pro Tag? Wann schreit mein Kind besonders stark? Wie gestalten sich Schlafen- und Essenszeiten? Aber auch schon Strategien, die ihr entwickelt habt, wie kann ich mein Kind möglichst beruhigen? Und das wäre alles wirklich schriftlich festzuhalten. Und häufig über so ein Schreitagebuch lösen sich Fragen von Eltern schon ein Stück weit automatisch, dass man eben auch vielleicht eine Überreizung des Kindes nochmal erkennt, dass man auch erkennt, ach, das ist immer nach dem Essen, also hat es vielleicht was mit dem Magen zu tun, wie kann ich da das Kind entlasten, vielleicht trinkt es zu schnell, zu langsam, vielleicht ist es übermüdet. Also dieses Tagebuch zu führen und dann auch natürlich zu den entsprechenden Stellen mitzunehmen, ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, um wirklich auch Probleme aufdecken zu können. Und schlussendlich haben wir dann den Sack zugemacht in der letzten Folge, dass wir überlegt haben, welche Krankheiten muss ich denn ausschließen, wenn mein Kind übermäßig schreit? Denn Schreien setzt ja in allen Eltern wirklich ja eine große Sorge auch frei, dass man denkt, Mensch, das kann doch nicht normal sein, das Kind muss doch irgendwas haben. Und dass man hier wirklich eben besonders darauf achtet, wenn das Kind extrem laut und ein auffällig schrilles Schreien an den Tag legt, auch mal eine Fiebermessung vornehmen, um hier vielleicht festzustellen, Mensch, das Kind hat wirklich eine Entzündung im Körper, ob das vielleicht ein Harnwegsinfekt ist oder. Auch neurologische Symptome wie unterschiedlich große Pupillen oder das Kind macht solche komischen Zuckungen, ne, dass man in Richtung Krampf oder Epilepsie mal denken müsste. Aber auch ein schwallartiges oder galliges Erbrechen häufiger sollte euch wirklich auch dann in Bewegung bringen, um das Ganze kinderärztlich abklären zu lassen. Also soweit vielleicht mal der kurze Rückblick auf unsere letzte Folge. Und heute möchte ich die Folge mehr und mehr darauf hin ausrichten, dass wir uns mal überlegen, wie kann ich dem Ganzen begegnen? Also auch so einen kleinen Einblick geben, wie arbeitet vielleicht eine Schreiambulanz oder was sind denn dann solche aufkommenden Tipps von den Fachmenschen, Hebammen, Kinderärzte, die in Kontakt mit Eltern treten, mit einem, ja, aus unserer Sicht vielleicht einem Kind, was übermäßig viel weint. Der erste Punkt, und ich weiß, das hat so ein bisschen was wie von Hundetraining. Also ich bin ja auch Hundebesitzerin und wenn ich mir dann so manchmal diese Sendung zur Hundeerziehung angucke, dann merke ich immer, das kennt ihr bestimmt auch, es werden eigentlich gar nicht die Hunde trainiert, sondern es werden eher die Hundebesitzer trainiert. Jetzt denkt ihr, mit was fängt sie denn jetzt an? Denn genauso ist es eigentlich auch in der Therapie bei einem schreienden Kind, einem weinenden Kind, einem Kind in einer Regulationsstörung, dass wir eigentlich über die Eltern therapieren. Von daher nicht erstmal komisch reingucken, wenn hier wirklich der Fokus auf euch geht. Nicht mit dem Thema, ihr macht was falsch, ihr seid schuld, um Gottes Willen. Also davon sind wir ganz weit weg, da ist gar keiner schuld dran. Sondern was hier wichtig ist, ist erstmal die Stressbelastung wahrnehmen, wie hoch und wie stark sind die Eltern schon belastet und wie kann ich die Entlastung dieser Eltern schaffen. Wie hoch ist das Schlafmangeldefizit bei diesen Eltern schon? Denn das hatte ich ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Je stärker wir im Stress sind, umso sensibler reagieren die Kinder darauf. Die haben feinste Antennen dafür zu spüren, oh, Mama, Papa sind nicht im Einklang, sondern die stehen schon wieder unter ganz ordentlich Adrenalin. Und dementsprechend habe ich auch keine Chance mehr, das Kind in die Beruhigung zu bringen. Heißt also, wie kann ich es schaffen für diese Eltern? Und das überlegt man dann wirklich gemeinsam. Wie kann ich diese Eltern entlasten? Denn ein schreiendes Kind, was das wirklich 3 Stunden am Tag exzessiv schreit oder auch mehr, das geht total an die Substanz. Also da habe ich vollstes Verständnis, dass Eltern sagen, ich kann nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal das Rädchen weiterdrehen und jetzt vielleicht denken, es betrifft vielleicht auch Alleinerziehende, Mütter, alleinerziehende Väter, die das dann alleine ohne Partner oder Partnerin aushalten müssen, dann ist die Belastung natürlich noch größer. Und ich weiß, wie schnell dann verurteilt wird, wenn man zu Handlungen greift, die eigentlich im ausgeschlafenen und entspannten Zustand überhaupt nicht erklärbar sind und wo wir schnell verurteilen. Wir können wirklich dahin kommen, wenn ein Kind so exzessiv schreit und das über einige Tage oder Wochen, dass wir Dinge tun, zu denen wir sonst nie in der Lage wären. Also ich möchte hier auch nicht verheimlichen, solche Geschichten wie so ein Schütteltrauma. Das kommt nicht von ungefähr, sondern weil Eltern oder ein Elternteil sowas von über- und belastet ist, dass er sich keinen anderen Weg, keinen Ausweg mehr findet. Und da muss ich immer so sagen, Leute, das sind wir auch dran schuld. Wir als Gesellschaft, wenn wir das in dem nachbarschaftlichen Bereich, im Freundeskreis, im familiären Bereich mitkriegen, dann sind wir da alle gefragt, alle. Da müssen wir alle aufstehen und sagen, wie können wir helfen? Ich nehme das Kind mal, ich gehe mal spazieren. Oder wenn das abends stark wird, ich komme mal eine Stunde. Ich bin entspannt, ich kann das mal eine Stunde ertragen. Also haltet dafür die Augen offen. Und andersrum, wenn es euch betrifft, zieht euch nicht zurück und schämt euch dafür, dass euer Kind jetzt vielleicht eher lautstark ist abends, sondern seid so clever und versucht, das ganze soziale Umfeld mit einzubeziehen. Also Hilfe holen. Das könnten, wenn natürlich die Großeltern greifbar sind, auch die Großeltern im Wechsel übernehmen. Hoffentlich von beiden Seiten. Das kann eine Patentante, der Patenonkel sein, die beste Freundin, der beste Kumpel. Holt alle ins Boot. Je mehr Hände und je mehr Ohren und je mehr Schultern, die das tragen, umso besser, umso leichter. Aber auch besser für das Kind. Denn jedes Mal, wenn das Baby merkt, da kommt jemand, der ist total entspannt, dann habe ich damit einen guten Einstieg, das Kind jetzt auch in die Beruhigung zu bringen. Und ich habe das letztes Mal auch schon erzählt, es geht nicht darum, dass du vielleicht gerade nicht in der Lage bist, dein Kind zu beruhigen. Es hat einfach und alleine etwas damit zu tun, dass du schon so in deinem Adrenalinausschub bist, in der Anspannung bist, dass du aus dem Grund aktuell nicht in der Lage bist, das Kind zu beruhigen. Also nochmal, hier keine Schuldzuweisung, die Mama kriegt ihr Kind nicht leise oder der Papa. Hier, hört gleich mit solchen idiotischen Ideen auf. Da sind wir ganz weit von entfernt. Wenn ich, ist ja manchmal so, ich bin irgendwo neu hingezogen, ich habe weder einen großen Familienrückhalt, weil die alle weiter weg wohnen. Ich habe auch hier noch keinen großen Freundeskreis aufgebaut. Die Nachbarn kennen mich auch nur, dass ich laut war beim Einzug oder Umzug. Das macht es natürlich immer noch schwieriger. Aber hier gibt es auch noch mal Hilfe von öffentlicher Hand. Das heißt, es gibt solche Haushalts- und Familienhilfen. Mir ist ja vielleicht auch alleine damit geholfen, dass jemand mal irgendwie bei mir in der Wohnung mich mit unterstützt, ob das ein Einkauf ist, ob das mal ein Durchsaugen der Wohnung ist. Das kann ich entweder über die Krankenkasse beantragen oder auch über das Jugendamt. Also Jugendamt hat ja für uns häufig so den Charakter, oh, da muss ich aufpassen, wenn ich mich da melde. Nicht, dass die mir das Kind wegnehmen, sondern die haben auch hier wirklich nochmal Hilfen, was Erziehung angeht, was solche Kinder angeht, die wirklich in diesen Regulationsstörungen stecken. Also hier keine Sorge, dass ihr das Kind weggenommen bekommt, sondern dass ihr wirklich praktische Hilfe bekommt. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, an euch rauszugeben und dann natürlich sowas zu benennen wie diese Vereinigung Frühe Hilfen. Auch da gibt es Möglichkeiten, euch zu unterstützen und ihr bekommt natürlich von Kinderärzten wie auch von Hebammenseite nochmal dazu Info- und Präventionsmaterial, was ich auch wichtig finde, erstmal auf so einem niederschwelligen Sektor was an die Hand geben zu können. Also Hilfe holen, nicht damit alleine bleiben. Und dann, wenn ich diese Hilfe mit im Boot habe, dann auch mal in die Entspannung kommen. Das heißt, wenn jetzt die Oma, der Opa oder wer auch immer gekommen ist, dann nicht weiterhin mit dabei bleiben, sondern dann diese Pause für sich selber mal nutzen. Entweder, ich kenne Frauen, die lieben es, in die Badewanne zu gehen, die sagen, das ist die totale Wellness-Oase für mich. Dann mach das und dann lasst ihr Oma, Opa eher spazieren gehen, dass ihr wirklich Ruhe zu Hause habt. Wenn die aber in der Wohnung bleiben, dann mach du einen Spaziergang durch den Wald, guck dir irgendwas Schönes an, triff dich mit der Freundin, trink in deinem Lieblingscafé einen Kaffee, hol dir ein Stück Sahnetorte. Was auch immer dich in die Entspannung bringt, gönn dir das. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Denn das ist jetzt genau deine Zeit, die du nutzen solltest, wieder auf deinen neutralen Punkt zu kommen. Und die nächste Aufgabe besteht natürlich für dich darin, wie schaffe ich das am schnellsten? Die einen machen Sport, die anderen brauchen die Sahnetorte, die andere brauchen irgendwie eine Gesichtspackung oder den Friseurbesuch. Finde für dich heraus, was bringt mich relativ schnell in Entspannung? Denn das bringt wirklich mit am meisten. Es lässt sich bei all diesen guten Tipps sicherlich aber auch nicht komplett und 100% vermeiden, dass es Tage gibt, an denen du einfach alleine mit dieser Situation bist. Und auch das möchte ich hier nicht unbeantwortet oder im Raum stehen lassen. Das heißt, wenn du merkst, ich komme an meine Grenzen, mein Kind schreit, aber ich bin jetzt kurz davor, Dinge zu tun, weil ich einfach merke, ich kann jetzt einfach nicht mehr, dann ist das völlig in Ordnung. Du legst dein Kind an einen sicheren Platz und dann verlässt du kurz den Raum. Und zwar am besten so weit, dass du wirklich mal 3 Minuten Pause von dem Schreien für deine Ohren, für deinen Kopf hast. Vielleicht hast du einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten. Geh raus. Atme mal kräftig durch. Manchmal hilft auch einfach mal laut zu schreien. Egal was. Versuch in kürzester Zeit für dich mal so ein Loslassen zu schaffen. Und wenn du merkst, okay, ich komme langsam wieder runter, dann gehst du zu deinem Kind. Und wenn du dann das finde ich auch nie verkehrt, wie so eine Notfallnummernliste hast. Vielleicht kennt ihr das von früher. Meine Mutter hatte das immer neben einem Festnetztelefon stehen, was ja nicht tragbar war. So alle möglichen Notfallnummern, was weiß ich, wenn sich die Kinder irgendwelche Murmeln in die Nase gesteckt haben oder irgendwas, den WC-Reiniger getrunken haben, wo sie dann anrufen muss und der Kinderarzt. Und also diese Nummern stehen da drauf. Und vielleicht wäre es auch gut, dass ihr euch so eine Notfallliste erstellt in eurem Handy, Smartphone, wo auch immer. Und dass du sagst, so, ich bin an einem Punkt und jetzt brauche ich Hilfe. Wer kann jetzt ad hoc für mich und mein Kind mal kurz da sein? Aber diesen Raum verlassen, die Eskalation vermeiden und dann wieder neu mit einigermaßen Kraft getankt wieder dazukommen, das ist auf jeden Fall wichtig. Also wir haben hier so den Punkt der Entlastung der Eltern mal in den Vordergrund gestellt. Und das nächste, was ich wichtig finde in solchen Terminen, dass man auch die Information an die Eltern weitergibt, was ich in der ersten Folge ja schon sehr ausführlich gemacht habe, der Verlauf von Schrei- und Unruhephasen aufdecken. Dass die Eltern jetzt nicht diesen Riesenberg vor sich haben, das geht jetzt, bis das Kind 4 Jahre alt ist, ne, im schlimmsten Fall, sondern dass es eben hier zwischen dem 2. und 3. Monat wirklich einen Peak gibt, der sich meistens wirklich auch dann deutlich entspannt, im schlimmsten Falle vielleicht nochmal den 5. Monat anhält, aber meistens bis zum 6. Monat entspannt sich das Ganze. Und was auch, glaube ich, entlastend für die Eltern ist, zu wissen, dass aus diesen Regulationsstörungen fast gen Null irgendwas zurückbleibt. Also dass diese Kinder, wenn die in den ersten 6 Monaten sehr unruhig sind, die keinen, ich sage jetzt mal, bleibenden Schaden davon haben, dass man sagt, ja, die Kinder, die das jetzt hatten, ja, die sind dann auch noch auffällig. Nein, man geht wirklich davon aus und hat das in Studien untersucht, dass diese Kinder völlig ein normales Kleinkindalter, Jugendalter entwickeln. Glaube ich, ist auch noch mal ganz wichtig zu wissen. Also das heißt, wir bauen mit den Eltern realistische Erwartungen auf. Natürlich kommen auch nochmal solche Tipps, wenn man sich so ein Schreitagebuch anguckt, möchte ich ja auch immer wissen, wie viel seid ihr mit dem Kind unterwegs, wie viele Termine habt ihr am Tag, habt ihr einen Ablauf? Ich lasse mir dann auch wirklich so den Tagesablauf erklären. Und wenn ich merke, ach ja, Montag so, Dienstag so, Mittwoch schon wieder anders, Donnerstag ganz voller Tag, Freitag so und dann am Wochenende, dann fahren wir die ganze Verwandtschaft ab, dann wird natürlich einer meiner ersten Tipps sein, versuch mal die Reize zu reduzieren. Also versuch mal einen geregelten Tagesablauf für das Kind zu schaffen. Ihr steht immer zur gleichen Zeit auf. Es gibt Fütterung zur gleichen Zeit, es gibt Fütterung in Ruhe ohne Smartphone, Handy oder Fernsehen oder WhatsApp-Check. Nein, es bleibt einfach mal ganz ruhig. Ihr macht, wenn immer es geht, zur gleichen Zeit einen Spaziergang, ihr macht zur gleichen Zeit eine Spieleinheit, ihr massiert vielleicht oder habt Körperkontakt, Hautaustausch. All das versucht ihr so ein bisschen in geregelte Bahnen zu bringen. Dann gibt es natürlich auch neben all diesen Infos die Überlegung, ob es Sinn macht, eine diätetische Therapie einzuleiten. Das heißt, fast jedes vorgestellte Kind mit Koliken wird eine Ernährungsveränderung bekommen. Hier mal ganz klar, laut und deutlich, stillen ist und bleibt die optimalste und best auf das Kind abgestimmtste Ernährung, die es gibt. Das heißt, kein Säugling sollte in Deutschland oder auf weltweit abgestillt werden, weil es Koliken hat. Denn was haben wir denn als Alternative? Fertige Säuglingsmilch. Und der Goldstandard ist immer das Stillen. Alles andere ist nur dann eine Option, wenn das Stillen nicht funktioniert. Dann kommt ganz häufig der Tipp, und so eine Frau hatte ich gerade heute Morgen bei mir in der Praxis sitzen. Das Kind hat so ein, also es war jetzt gar nicht unruhig, aber es hat so einen leichten Neurodermitis-Schub bekommen. Also die Frau soll, obwohl sie voll stillt, mit einem 4 Monate alten Kind auf Kuhmilch und Kuhmilchprodukte komplett verzichten. Das hat die Frau jetzt seit 3 Wochen gemacht, ohne dass sie mal die Empfehlung bekommen hat, sie müssen dann Calcium zu sich nehmen. Das heißt, es fingen jetzt schon an, die Zähne zu wackeln. Die Frau, die ohnehin schon jetzt nicht, also von normalgewichtig sind wir jetzt schon weg, die hat in den letzten 3 Wochen 5 Kilo Gewicht verloren, was natürlich auch bedenklich ist in so einer Stillzeit. Und hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, ja, es macht Sinn, mal 7 Tage lang auf Kuhmilch und deren Produkte zu verzichten, um einfach mal zu gucken, ändert das was an den Schreiphasen? Aber auch parallel, wenn ich sowas mache, der Frau ein Calciumpräparat mitzugeben auf Rezept oder einer Empfehlung und zu sagen, hier, du brauchst Calcium, denn ansonsten wird das echt eine Nullnummer. Gerade bei so einem Kind, was ordentlich auch trinkt, braucht die Frau Calcium über die Ernährung und wenn das eben nicht gegeben ist, dann vielleicht auch über ein Supplement. Das ist nochmal ganz wichtig. Natürlich gibt es auch in der Säuglingsmilch dann verschiedene reine Aminosäuren, die man dann verabreicht. Das kann man alles mal testen. Aber wie gesagt, gerade bei den stillenden Frauen muss ich da wirklich nochmal ganz besonders darauf hinweisen. Man kann das mal 7 Tage machen. Und dann sollte man aber auch langsam wieder anfangen, denn das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber ich möchte ja das Kind mit dieser Kuhmilch auch so ein Stück weit sensibilisieren. Das heißt, Kuhmilch wäre das letzte Produkt, was ich wieder in den Nahrungskette mit aufnehme. Aber solche verarbeiteten Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Käse würde ich nach diesen 7 Tagen Karenz langsam wieder einbauen. Das nächste, was ich mit den Eltern dann fokussiere, ist die kindlichen Signale besser lesen und lernen können. Also, dass wir uns gemeinsam das Kind, ich meine, diese Beratung dauert ja auch eine gewisse Weile, und dass ich mir so angucke, wie ist die Interaktion zwischen Mutter, Vater und Kind? Nehmen die diese Bedürfnisse wahr? Und manchmal sind wir eben so belastet, dass wir nur hören, das Kind schreit und schon sind wir irgendwie im Machen und am Tun und eine Aktion nach der anderen starten. Es wird geschuckelt, es wird hochgenommen, es geht in den Flieger, wir gehen auf den Ball, wir laufen im Kreis. Es gibt manche Mütter, vielleicht habt ihr euch dabei selber schon erlebt, ich habe gerade eine Frau, da könnte ich mich immer kaputt lachen, die steht immer neben dem Wickeltisch, ich wickel das Kind und sie schuckelt. Also sie ist am Wippen, als hätte sie ihr Kind im Arm. Oder ich kenne es von mir selber, die ersten Male ohne Kinderwagen irgendwie einkaufen und man fängt an, den Einkaufswagen vor und zurück zu schieben. Also völlig irre. Aber auch das ist eben wirklich jetzt eine Aufgabe, dass man das Bedürfnis und diese ja Mimik, aber auch so diese Babysignale richtig deuten zu können. Das heißt, wenn ein Kind anfängt, irgendeinen Punkt anzustarren, dass das so ein Einschlafritual ist, dass wenn das Kind sich die Augen reibt oder auch so ein bisschen jammert, ich hatte ja auch in der letzten Folge erzählt, dass manche Kinder sich wirklich in den Schlaf auch ein Stück weit jammern und wenn wir sie da immer rausholen, stören wir eigentlich genau dieses Einschlafritual und irgendwann haben wir das Problem, dass das Kind so übermüdet ist und die Grenzen so überschritten sind, dass es dem Kind immer schwerer fällt, den Weg in den Schlaf zurückzufinden. Also immer aufpassen und erstmal gut beobachten. Das ist auch etwas, was wir wieder ein Stück weit lernen müssen. Und das Kind davor zu schützen vor Überforderung und sowas auch frühzeitig erkennen. Denn wenn auch das Kind in einem guten Wach-Schlafrhythmus ist, wird es auch seine Schreizeiten deutlich verkürzen. Dann hatte ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben, wie Beruhigungsstrategien entwickeln. Das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, nicht ständig etwas Neues anbieten. Und bei so einem Kind, je älter das so wird, mit 3, 4 Monaten geht das schon ganz gut, wirklich diese Selbstberuhigung einzuüben. Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle ist wirklich die Hände und die nackten Füße zusammenbringen. Wir sind aus ja 3 Keimblättern entstanden und unsere Handflächen und unsere Fußsohlen haben sich in dieser Entwicklungszeit erst irgendwann wieder voneinander getrennt. Das heißt, wenn wir heute in die Kirche gehen oder in anderen Religionen auch, legen fast alle die Hände aufeinander oder sie falten die Hände. Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns damit so ein Stück weit selbst regulieren wollen, selbst beruhigen wollen, uns erden wollen, bei uns selber ankommen. Und das kann ich dem Kind auch ermöglichen, dass es wirklich so seine Sinne wieder zu sich zusammennimmt und sich von so vielen Reizen außen herum gar nicht mehr so stören lässt. Setzt natürlich voraus, wir sind ja im Moment gerade in der kalten Jahreszeit, dass ich dann vielleicht auch mal auf Socken verzichte. Denn über die Socken funktioniert das schon nicht, sondern das Kind muss wirklich den Haut-zu-Haut-Kontakt spüren. Ich mache das auch ganz gerne in der Babymassage. Und das wird natürlich auch nochmal so ein Thema sein, wo wir wirklich merken, das hat auf jeden Fall viele Vorteile in dieser Selbstberuhigung. Dann gibt es natürlich, und das haben diese Eltern auch alle, die Therapie mit Medikamenten. Die meistverwendetsten Inhaltsstoffe ist immer dieses Simeticon. Ich möchte jetzt auch gar keinen Handelsnamen verbreiten. Das könnt ihr ja mal auf den Flaschen selber nachgucken. Interessant finde ich, dass bei allen Studien kein Nachweis einer Wirksamkeit erbracht werden konnte. Es ist ein reines Placebo. Den Kindern schmeckt das natürlich gut, weil das meistens irgendwie einen leckeren Geschmack von Himbeere oder was auch immer hat. Aber es ist ein reiner Placebo-Effekt. Es wird von Ärzten verschrieben und Ärztinnen, überhaupt kein Thema, könnt ihr flaschenweise bekommen, aber eine Wirksamkeit ist nicht nachweisbar. Und wenn man das weiß, ist man vielleicht auch eher in der Lage zu sagen, ich gebe das erst gar nicht mehr. Von daher, was wäre ich als Hebamme, wenn ich keine alternativen Ansätze hätte? Hier wären wir jetzt natürlich so ein bisschen in der Riege der Pflanzenheilkunde. Was ihr alle kennt, ist natürlich Fenchel, Kümmel und Kamille. Das sind ja erstmal so die drei Überbegriffe für Beruhigung, vor allen Dingen auch im Magen-Darm-Trakt zu schaffen. Ich möchte aber euch auch nochmal Ideen mitgeben, eine Manualtherapie oder auch die Hinzuziehung einer Osteopathin, eines Osteopathen halte ich für absolut sinnvoll. Hier wird natürlich sehr unterschiedlich gearbeitet. Von daher bin ich immer so ein großer Freund von der reinen Osteopathie, ohne jetzt irgendwelche krachenden Manualtherapien. Aber die Osteopathie bietet da wirklich eine gute Möglichkeit. Bauchmassage, aber auch die Babymassage bietet eigentlich für beide, für die Eltern wie auch für das Kind, eine besonders beruhigende, entspannende Möglichkeit. Und zwar einmal, weil wir ständig im Hautaustausch sind. Das heißt, auch wenn ich ein Baby massiere, werde ich dabei ruhig. Und das Kind, das ist nämlich der häufige Irrglaube der Eltern, dass ich bei dem Kind, wenn ich das massiere, auch sofort den Ausknopf finde. Das finde ich immer wichtig, dass die Eltern das wissen. Das Kind muss die Babymassage und dieses Ritual für sich auch erst verinnerlichen und kennenlernen. Das heißt, den größten Effekt werde ich eigentlich so nach 3 bis 4 Wochen bei regelmäßiger Babymassage feststellen. Das ist aber etwas, was sich ganz, ganz, ganz bestimmt lohnt und was ich euch ganz besonders nah ans Herz legen möchte, weil das wirklich auf allen Ebenen wirklich sehr gut wirkt. Ob Selbstberuhigung, Entlastung der Eltern, Stressabbau, Ruhe, Körperkontakt, Eltern-Kind-Interaktion. Also wir haben da fast alles wirklich in der Geschichte drin. Dann gibt es natürlich auch homöopathische Mittel, die hier nochmal helfen können. Das macht natürlich gar keinen Sinn, hier irgendwelche zu nennen, denn da muss man wirklich das Kind erstmal richtig, richtig gut sich angucken, bis man da vielleicht zu einem Mittel greift. Und was auch häufig nochmal Ansätze sind, hatte ich aber auch das letzte Mal schon erwähnt bei Flaschenkindern, dass man auch nochmal über eine Änderung der Flasche oder des Saugers nachdenkt. Ne? Gerade wenn bei Fütterungsproblemen, wenn das eben so vorliegt. Das waren mal so ein bisschen die Therapieoptionen für ein schreiendes Kind. Als Giveaway für zu Hause jetzt nochmal oder das, was mir wichtig ist, dass ihr nochmal daran denkt, dass in der 10. bis 12. Lebenswoche hier nochmal zu nennen, 2., 3. Monat ein Entwicklungsschritt für die Kinder ansteht und in dieser Phase fast alle Kinder in diese Regulationsstörung fallen und danach meist eine Besserung eintritt. Wichtig, holt euch Hilfe und lasst es uns auch nicht nur bei uns lassen, sondern lasst es ein gesellschaftliches Thema werden, wo wir nicht mit dem Finger auf Mütter oder Väter zeigen mit einem weinenden Kind, sondern dass wir hingehen, uns gegenseitig unterstützen und hier wirklich zu einer Community heranwachsen, die sich unterstützt und nicht irgendwie schuldig erkennt oder betitelt. Das ist wirklich das, was ich nochmal, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen manchmal, gerade wenn wir mit unseren Kindern gerade mal überfordert oder sehr gefordert sind, auch mal den Zuspruch von außen. Wir leben heute nicht mehr so in diesen Mehrgenerationshäusern, wo uns dann vielleicht die Oma oder die Mama noch mal auf die Schultern geklopft hat. Ihr macht das sicherlich so gut, wie es für euch möglich ist. Und wie gesagt, holt euch Hilfe frühzeitig, aber habt auch die Augen offen, wenn es euch gerade nicht betrifft, dass wir all den anderen auch helfen, die in so einer Lage sind. Hier gibt es nicht die Frage nach Schuldhaftigkeit, sondern das kann einem eben mal erwischen. Und das kann einem auch erwischen, wenn man schon 9 Kinder hat und das 8. war halt mal dieses Kind mit der Regulationsstörung. Dann Augen auf. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt trotzdem sehr ruhige und entspannte Kinder. Und wenn doch mal eins dabei ist, was so ein bisschen gerade aus der Haut fährt, dann versucht ruhig zu bleiben und beherzigt vielleicht einfach die Therapieoptionen, die wir gerade eben besprochen haben. In diesem Sinne, bleibt alle schön gesund und lasst es euch gut gehen. Ciao! Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.